Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute zu diesem Thema. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Europa unter Druck. Eine Aufzeichnung vom 25. Juni in Prag. Die Moderation hat Marianne Allweis.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Europa steht in vielen Ländern unter Druck. Durch einen erstarkenden Populismus in Deutschland oder Tschechien und zum Teil auch durch ganz offene politische Einflussnahme, ganz aktuell in der Slowakei. Welche Folgen hat das für die Berichterstattung und für die freie Meinungsbildung? Wie behalten das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen in diesen Zeiten Unabhängigkeit und Vertrauen oder wie gewinnen sie beides wieder, wie wir das zurzeit in Polen beobachten können? Ich möchte Ihnen unsere Gäste noch etwas genauer vorstellen. Aus der Slowakei ist das Michal Hvorecký. Als Schriftsteller hat er in seinem Roman Troll schon vor Jahren die Gefahren sozialer Medien durchdekliniert. Hate Speech, Fake News, eine digitale Diktatur mit Sitz in der Slowakei. Als Journalist und Kommentator ist er derzeit oft auch in Deutschland gefragt, seitdem Robert Fico wieder regiert und an Grundpfeilern der Demokratie rüttelt, auch an der Pressefreiheit. Aus Tschechien, Filip Nerad, er leitet die außenpolitische Redaktion im tschechischen Rundfunk. Als Korrespondent in Berlin und Brüssel hat er das Bild Deutschlands und der EU in Tschechien mitgeprägt. Und beide Bilder sind sonst in einigen privaten Medien hier, die oft Oligarchen gehören, gelinde gesagt nicht immer positiv. Aus Deutschland, Birgit Wenzin, verantwortet seit 12 Jahren die politische Berichterstattung des Deutschlandfunks als Chefredakteurin des Nationalen Hörfunks in Köln. Sie war davor langjährige Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, kennt also den politischen Betrieb bestens. Das ist ein Betrieb, der unter Druck steht durch den Aufstieg einer zum Teil rechtsextremen Partei, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Feindbild ist. Und aus Polen Bartosz Wieliński, der stellvertretende Chefredakteur der Gazeta Wyborcza, der weiß, was es bedeutet, sich gegen Einflussnahme der Politik zur Wehr setzen zu müssen. Er hat jahrelang seine liberale Zeitung erfolgreich gewährt, als die PiS Polen regiert hat. Er war selbst früher Deutschland-Korrespondent und ich habe gelesen, er ist im vergangenen Wahlkampf im Staatsfernsehen beschimpft worden als Volksdeutscher. Schön, dass Sie vier heute hier in Prag sind. Herr Hvorecký, 2017 ist Ihre digitale Dystopie Troll erschienen. Im vergangenen Herbst ist Premierminister Robert Fico in der Slowakei wiedergewählt worden. Wir haben Hasskampagnen gegen politische Gegner, gegen kritische Medien gesehen, Kreml-freundliche Desinformationsnarrative, auch KI-generierte Deepfakes. Und zuerst hat er mit einer Strafrechtsreform den Kampf gegen Korruption auf höchster Ebene erschwert und gerade hat er sich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einverleibt. Wohin steuert die Slowakei? In Richtung Ungarn oder noch weiter in Richtung einer Fake News Troll-Diktatur?
Danke für die Frage. Erstmal auch danke für die Einladung. Dobrý deň. Schön, hier zu sein zu dürfen. Ich komme jetzt aus Bratislava, wo tatsächlich öffentlich-rechtliche Medien in allem Munde sind. Und man spricht von einer großen Reform, behauptet die Regierung. Der Sender wurde umbenannt, heißt jetzt offiziell nicht mehr RTVS, sondern STVR. Aber das ist eigentlich nur eine Marke. Im Grunde geht es um deutlich mehr politische Einflussnahme. Und ich vermute auch Umbau des öffentlich-rechtlichen Senders zum Medium der staatlichen Propaganda. Robert Fico hat seit Jahrzehnten schon ein großes Problem mit kritischen Journalisten, hasst kritische Fragen, er spricht am liebsten in langen Monologen ohne Gegenstimmen. Und er wünscht sich jetzt eine Art Rache an der ganzen journalistischen Szene, weil er die verantwortlich macht für seinen Rücktritt vor 6 Jahren nach dem Doppelmord an unserem Kollegen Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova. Fico hat das nie wirklich verarbeitet, dieser Verlust damals der Macht. Und leider haben ihm die multiple Krisen, hat sich tatsächlich in Pandemie dann halt dank Desinformationsmedien als eine Art Retter der Nation, als die starke Hand stilisiert. Und ihm ist diesen Comeback gelungen tatsächlich. Und der Kampf gegen freie Presse ist vom Tag 1 seiner 4. Amtszeit seit Oktober letzten Jahres sozusagen Hauptziel, eine der Hauptziele. Und das hat er jetzt tatsächlich erreicht. Und das große Fragezeichen herrscht über dem ganzen Land, weil ich weiß nicht die klare Antwort. Ich glaube, wir wissen das alle noch nicht. Es wird neue Führung gewählt, Parteitreue regimetreue Führung. Und ich fürchte, dass diese eigentlich teure Medienanstalt, auch Fernsehen und Rundfunk, hat auch großes Vertrauen in der Öffentlichkeit, dass das relativ schnell verloren gehen könnte. Das heißt, nicht Richtung Ungarn, sondern nicht Urbanisierung, da ist es ein bisschen anders, eine Vizeurisierung wäre wahrscheinlich ein besserer Begriff.
Oder vielleicht eine Entwicklung wie in Polen. Herr Wielinski, wenn wir diese Entwicklungen aus der Slowakei hören, erinnert Sie das daran, an den Staatsumbau in Polen in den Jahren 2015 fortfolgend? Wie ähnlich oder auch wie unterschiedlich nehmen Sie diese Entwicklung wahr? Denn auch in Polen war ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Radio, das waren ja auch erste Schritte, die dort die Regierung unter der PiS unternommen hat, die unter ihre Kontrolle zu holen.
Ja, das waren die ersten Opfer der PiS-Regime in Polen, die Journalisten und die Richter. Und fast im gleichen Moment versuchte der PiS beide Institutionen, also unabhängige Justiz und unabhängige öffentlich-rechtliche Medien, einfach gleichzuschalten. Ja, ich benutze dieses Wort mit Absicht, aber das sind die ganz ähnliche Methode mit der gleichen Philosophie. Und bei uns wurde das ja skrupellos gemacht. Die PiS hatte damals Mehrheit in beide Kammern von Parlament und der Präsident war auch ein treuer PiS-Mann sozusagen. Also, und damals hatte PiS innerhalb von 3 Tagen ein neues Mediengesetz durch Parlament, beide Kammer, gepatcht. Und der Präsident hatte sofort untergeschrieben, ohne Fragen, ohne Diskussion, ohne Konsultationen. Innerhalb von 3 Tagen wurden die unabhängigen Medien, öffentlich-rechtliche Medien in Polen einfach getötet. Und dann am 6. Januar, das ist der Tag der Schande in der polnischen Geschichte, 6. Januar 2016, wurde der neue Geschäftsführer von TVP, Jacek Kurski, intronisiert. Und ab 7. beginnen sie, die Journalisten einfach zu entlassen. Und meine Kollegin hat mir so erzählt, dass sie war leitende politische Korrespondentin. Sie machte die wichtigsten Interviews im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und sie wurde einfach gerufen zu neuen Vorgesetzten. Und er sagte nur, wissen Sie, wir müssen uns trennen. Und sie fragte, weswegen? Naja, wissen Sie, das ist der neue Wind, der gekommen ist. Und 300 Journalisten aus öffentlich-rechtlichen Medien wurden entlassen oder zurückgezwungen. Skrupellos, innerhalb von 2-3 Monaten. Und dann ab sofort, ab ersten Tag, wurde die TVP, also polnische öffentlich-rechtliche Fernsehen, zu einem Propagandasender umgewandelt. Am Anfang war der schlecht, unprofessionell, zu stark, zu brutal. Und dann am Anfang, wir lachten davon. Ja? Wie wollen Sie die Leute mit so primitiven Maßnahmen überzeugen? Aber sie machten das Tag nach dem Tag auf gleiche Weise. Und dieser Goebbelsche Spruch, dass der Lüge, die wiederholt wurde, 1000 Mal, wird am Ende als Wahrheit angenommen, hat sich wirklich in Polen realisiert. Und dieser traurigste Moment war die Wahlkampagne, Präsidentschaftswahlen 2020 im Sommer, in Covid-Zeiten. Da hat sich die TVP massiv beigetragen, um Andrzej Duda wieder zu wählen. Und früher sagten wir, dass die TVP macht der Propaganda nach russischer Art. Aber damals in dieser heiklen Phase der Wahlkampf in Polen, als Andrzej Duda seine Unterstützung irgendwie wackelte, war ein bisschen unsicherer Moment für ihn. Damals, sie hatten den Modus Nordkorea angeschaltet. Schöne Musik. Man hat die Menschenmenge gezeigt, die jubelten für guten Präsidenten, der Präsident als Held stilisiert. Und der Duda ist mit dem Vorzug von 400.000 Stimmen gewonnen. Das ist ja fast wie nichts. Und dieser Vorsprung hat ihm diese Propaganda aus Fernsehen wirklich gesichert. Aber als PiS die Wahlen verloren hat, fast vor einem Jahr, der ehemalige Intendant, Geschäftsführer von TVP, dieser Jacek Kurski, die Leute massenhaft da gefeuert hat im Jahre 2016, er hat ein Memorandum an den Anführer von seiner Partei, Jarosław Kaczyński, geschrieben, wo stand explizit, dass als er der Geschäftsführer der TVP war, gewann die PiS-Partei die Wahlen in Polen. Als er gefeuert wurde im Jahre 2022, Dann begann die Krise und der Bruch in der Unterstützung. Also explizit hat der Kurski das ja geäußert, dass unter seiner Leitung war TVP ein Element der parteipolitischen Propaganda und das war keine öffentlich-rechtliche Anstalt, das war nur eine Abteilung der Partei. Und die ganze Stadtphilosophie von Peace war, Polen als ein Parteiland, als Parteistadt umzuwandeln. Ja? Also alle Feinde der Regierung, alle die Regierung kritisierte. Das war das Schlimmste, dass die Methode von Kaczynski, das war eine Methode von Abgrenzung. Und Gott sei Dank, das ist geändert. Ja, Spuk ist vorbei.
Wie Polen da gerade so langsam wieder rausfindet seit dem Regierungswechsel, darüber lassen Sie uns gleich noch sprechen. Zuerst nach Tschechien schauen. Tschechien hatte 4 Jahre lang eine populistische Regierung, hat auch den Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhöht durch Besetzungen von Posten, zum Beispiel im Fernsehrat. Und auch jetzt steht Tschechien unter Druck durch die jetzige populistische Opposition, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt in Frage stellt. Wie sehr steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Tschechien unter Druck?
Nicht so schlecht, wie es damals in Polen war oder jetzt in Slowakei. Ja, ich sage immer wieder, dass wir der politische Druck für ökonomische Druck gewechselt haben. Ja, es gibt immer noch Leute von diesen Zeiten im Aufsichtsrat oder Aufsichtsräte von beiden Medien, mehr im Fernsehrat, die immer wieder versuchen etwas, aber sind nicht so stark, nicht mehr, weil sie keinen politischen Beihilfe haben. Und jetzt kämpfen beide Medien, tschechische Fernseher und tschechischen Rundfunk, mehr mit ökonomischen Problemen, weil die Beiträge, die Haushalte in Tschechien für uns zahlen müssen, haben sich für lange Jahre nicht geändert, sind nicht gewachsen. Bei uns, es ist fast 20 Jahre, es sind immer nur 45 Kronen, das sind 2 Euro im Monat, aber das Wert von diesen 2 Euro ist nur 1 Euro in heutigen Preisen. Also damit wir müssen irgendwie umgehen und es ist immer schwieriger. Also jetzt kämpfen wir mehr mit diesen ökonomischen Drücken als mit politischen. Aber wie gesagt habe, wir haben Parlamentswahlen nächstes Jahr und der genannte Andrej Babiš, ihre Partei, die ist sehr stark gegen Medien, rechtsöffentlichen Medien. Andrej Babiš als Oppositionsführer hat schon gesagt, er würde gern diesen Beitrag wegschmeißen. Also die Zukunft ist unsicher, aber die heutige Situation oder die heutige Lage ist viel besser als die wir hier gehört haben.
Frau Wenzin, ich habe mir als Vorbereitung auf die Diskussion das aktuelle Ranking der Pressefreiheit angeschaut, vom Mai ist das. Und da hat mich überrascht, da ist Deutschland auf Platz 10 aufgestiegen. Und zum Vergleich, Tschechien liegt auf Rang 17, die Slowakei 29, Polen immer noch 47. Aber laut Reporter ohne Grenzen liegt der deutsche Aufstieg vor allem daran, dass so viele andere Länder abgestiegen sind, zum Beispiel eben die Slowakei. Denn auch in Deutschland nimmt ja der Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu, von einer angeblichen Presse oder von den angeblichen Staatsfunk, geschürt eben von Rechtspopulisten, von der AfD. Und es gibt auch immer mehr Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Wie nehmen Sie im Deutschlandfunk diesen Druck wahr und wie gehen Sie damit um?
Ich würde ganz gerne mich erstmal ein bisschen nochmal reiben an meinen Kollegen hier oben, die eine Situation geschildert haben, die unsere Situation geradezu privilegiert erscheinen lässt. Ich komme gleich auf diese minderen Plätze, aber Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit und Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Und von getöteten Medien zu hören, von einem Spuk, der vorüber ist, möglicherweise in einer neuen Variante anhält, das macht mich schon ein bisschen demütig, gerade als Vertreterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Auf Ihre Frage, die ich nicht vergessen habe, antworten würde ich sagen, ja, wenn wir gut sind, Marianne Alweis, im Ausland, im Inland, in unserer Berichterstattung, dann überzeugen wir durch unsere Arbeit. Und dass wir angegriffen werden, politisch angegriffen werden, überhaupt nicht vergleichbar mit den Situationen, die die Kollegen geschildert haben, das muss uns, sagen wir mal, wehrhaft sein lassen. Und es muss uns zugleich darauf achten lassen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die draußen im Land unterwegs sind und auch Angriffe, tätliche und wörtliche, erfahren, sich wehren können. Und das versuchen wir. Aber entscheidend ist für mich, dass wir, glaube ich, im Angesicht dieser Länder und der Herausforderungen, die dort überstanden, fast überstanden oder mittendrin gerade befindlich sind, dass wir uns nochmal klar machen, was für eine in Relation dazu gute, wenn auch politisch schwierige Situation wir gerade haben und was wir auch zu leisten haben.
Herr Worecki, wie wichtig ist der RTWS für die Slowakei? Wir haben gerade gehört, was in Polen passiert ist. Sie haben von einem wirklichen Staatsfunk und einem Propagandasender gesprochen. In Tschechien ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk größer als in der Slowakei. Aber Sie haben auch gesagt, in der Slowakei ist die Medienlandschaft ansonsten sehr lebendig, sehr vital. Und ich nehme den RTWS, also Radio und Fernsehen in der Slowakei, ohnehin schon als eher zurückgenommen, verhalten, sehr faktenorientiert wahr. Wie relevant ist diese Stimme in der Slowakei aktuell noch? Und was befürchten Sie, was sich daraus entwickelt, wenn jetzt wirklich die Vizeregierung die komplette Kontrolle übernimmt?
Also Paradox dieser neuen Regierungsstrategie ist, dass jetzt wieder ist RTWS vertrauenswürdigste Nachrichtensender in der Slowakei. Also genießt tatsächlich große Popularität und Vertrauen der Öffentlichkeit und erfüllt die Aufgabe korrekt, also ausgewogene Berichterstattung, Unabhängigkeit, kritisch sein, das alles sind Wahrzeichen dieses Senders schon seit Jahrzehnten. Das Problem ist, dass der Sender allgemein jahrelang schon unterfinanziert ist. Also dieses Jahr arbeitet mit dem Budget 55 Millionen Euro weniger als im vorherigen Jahr. Und bei uns wurden schon die Rundfunkgebühren abgeschafft, tatsächlich. Und das war auch ein Fehler der vorherigen, deutlich demokratischeren Regierung als die jetzigen. Das heißt, das war auch ein Fehler der recht liberalen eher und eine Unterschätzung der künftigen Lage, weil davon profitiert jetzt auch Robert Fico und seine neue Dreierkoalition. Fico und SNS, also die slowakische Nationalpartei, denen geht es hauptsächlich um Fernsehen, ja, weil das schaut immer noch die große Mehrheit der Slowaken und Slowakinnen. Und vor allem geht es auch um die kritischen Fernseh-Talkshows, politische Talkshows, die teilweise auch nicht nur im öffentlich-rechtlichen, sondern auch in privaten Medien abgeschafft wurden. Das ist ein Paradox der Situation, weil Philipp Nerad hat schon von dem ökonomischen Druck gesprochen und das ist genau das, was die Regierung auch nutzt gegenüber zum Beispiel dem Konzern PPF, eigentlich eine ursprünglich tschechische, inzwischen eine riesige globale Firma, die im Besitz ist des Privatfernsehens TV Markiza in der Slowakei, wo auf politische Nachfrage jetzt auch politische Talkshows nicht mehr gesendet werden und die kritischen Journalisten entlassen werden. Also es betrifft tatsächlich eine große mediale Landschaft und wir müssen die Reste, die es noch gibt, zum Beispiel sehr gute gedruckte Presse oder digitale Medien, das müssen wir unbedingt dringend verteidigen, weil wir sehen jetzt tatsächlich, wie für so eine junge Demokratie wie die slowakische tatsächlich freie Medien wichtig sind, ja, überlebenswichtig sind.
Herr Wielinski, wie haben Sie denn bei Ihrer Zeitung als privates Medium in Polen diese Zeit erlebt und vor allem überlebt? Sie haben ja auch schon von persönlichen Angriffen geredet, aber wirtschaftlicher Druck war bestimmt auch ein Mittel.
Naja, die Stadt war auch der Kunde, Werbekunde für Gazeta. Also das ist ja normal, dass ja in meiner Zeitung, die ja nationale Reichweite hat, lasst die Regierung irgendwelche Sachen drücken, also Werbung, Ankündigungen. Ja, die Regierung muss auch die Medien benutzen. Und bei uns sah es so aus im Jahre 2015, 2016, dass alle Verträge und auch mit staatlichen Unternehmen, in Polen gibt es 20 sehr großen, sehr reichen Energie- oder Ölunternehmen, die an den Staat gehören. Und die alle hatten sofort, mit sofortiger Wirkung, alle Werkverträge, alle Abonnements und so weiter einfach gecancelt. Also wir kriegten null von dem Staat. Also die regierungstreuen Zeitungen hatten wirklich Millionen von Zloty bekommen als Zuschüsse oder von Werbeverträgen. Und wir kriegten null oder ein bisschen. Als ein Künstler, bekannter Künstler gestorben ist, dann lässt er ab und zu der Kulturminister einen Nachruf bei uns auch veröffentlichen. Und also sie versuchten uns auszuhungern und das hatte auch ja Konsequenzen. Also die Kollegen wurden einfach entlassen müssen und das war ein herber Schlag für uns. Und dann, sie stellte fest, nach 2 Jahren, dass Gazeta Wyborcza noch lebt. Und entwickelt sich, weil wir hatten ganz viel Zeit und Geld im Internetportal investiert. Wir sind ein digitales Medium geworden. Also Print ist für uns jetzt ein Nebeneffekt unserer digitalen Jobs. Und wir haben Online-Abonnenten, die zahlen regelmäßig einen monatlichen Beitrag von 10 Euro. Und wir haben 300.000 Online-Abonnenten. Das hat uns gerettet, sozusagen. Und die PiS hat das gemerkt, dass Gazeta Wyborcza noch lebt. Dann hatten sie Stufe 2 eingeschaltet. Das heißt, dass SLAPs, juristische Vorgehen. SLAPs, das heißt Strategic Lawsuit Against Public Participation. Das ist eine Flutwelle von Klagen, von Gerichtsklagen. Und wir wurden mindestens 120 Mal seit 2016 bis zum 2023 angeklagt. Von Kaczynski selbst, von seiner Partei, von der Justizministerium, Kultusministerium, Regierung, öffentliche Stellen, staatseigene Konzerne und so weiter und so fort. 130 Mal wurden verklagt. Und was ist ja lustig, manchmal die gleichen Klagen wegen Ausgabe im Print oder Ausgabe im Internet wurden ganz anders gerichtet im Gericht. Also wir kriegten 2 unterschiedliche Urteile für eine Sache. Und das war wirklich das Schlimmste. Also wir hatten 4 Anwälte und die arbeiten Tag und Nacht. Das kostet Zeit, das kostet Geld, die Journalisten sind erschöpft und es geht in dieser Slap-Kampagne, es geht darum, dass man erschöpft wird und dass man sich Frage stellte, soll ich das wirklich tun? Lohnt es mir, kritisch über diese Regierung zu schreiben, wenn dann werde ich 2 oder 3 Tage im Gericht verbringen müssen im Monat oder in der Woche. Ja?
Das war haben Sie trotzdem weiter kritisch geschrieben?
Ich glaube, das ist ja nicht passiert. Also diese Frage hat man sich gestellt, aber die Antwort war eindeutig. Ja, wir machen das weiter. Aber da am Ende versuchte die PiS-Regierung wirklich die Medien unter strenge Kontrolle zu nehmen. Sie wollten eine zusätzliche Steuer einführen von Werbung. Und danach gab es eine erstaunliche Reaktion. Alle Redaktionen im Lande im Februar 2021 haben als Protestaktion für einen Tag die Sendung unterbrochen. Ja, selbstverständlich, die Öffentlich-Rechtlichen hatten normale Programme in dieser Zeit. Und dann hat PiS verstanden, dass die Journalisten sind auch imstande, sich zu vereinen, was im Frühjahr nicht vorstellbar war.
Also Widerstand auch durch eine gemeinsame Geste, habe ich rausgehört. Mich hat das so ein bisschen an die Anfänge erinnert, was wir jetzt in der Slowakei auch wahrnehmen. Da werden ja auch mit Klagen, wird Journalisten gedroht von Seiten der Vizoregierung. Wirtschaftlicher Druck bei TV Markiza, beim wichtigsten privaten Fernsehsender. Auch da geht es um die staatliche Lottogesellschaft. Da fürchten die Kollegen um die Lottoeinnahmen. In Tschechien ist es auch wirtschaftlicher Druck, von dem Sie gesprochen haben, der Ihnen derzeit am meisten zu schaffen macht. Aber die tschechische Regierung plant ja eigentlich ein neues Mediengesetz. Das soll alles viel besser machen. Da sollen die Gebühren erhöht werden für Radio und Fernsehen. Die Frage ist nur, wird das kommen? Wie optimistisch sind Sie?
Wir hoffen. Aber Problem ist, wann kommt das und ob es nicht zu spät wäre. Weil im Herbst gibt es Regionalwahlen bei uns und die können mehrere politische Änderungen bringen. Und nächstes Jahr gibt es Parlamentswahl und die Parteien könnten sich schon für diese Wahlen vorbereiten. Und für einen Teil der tschechischen Gesellschaft ist sehr recht öffentlichen Medien feindlich. Hauptsächlich geht es auch bei uns gegen Fernseher. Fernseher ist vielen Augen, auch von Politikern, auch seinen Anhängern, also die Lügepresse, die machen die Regierungspropaganda und so weiter und so fort, obwohl wir sehr kritisch gegen unsere Regierung sind, aber in diesem Sinne sind wir die oppositionellen Parteien der große Gegner oder Feind. Also es ist Hoffnung, aber die Frage ist, wann kommt es und ob es nicht zu spät ist.
Und das Ziel ist ja auch ganz explizit von einigen Politikern genannt worden, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfest machen will, sollte eine populistische Regierung, Andrej Babiš, vielleicht etwas radikalisiert oder mit radikaleren Parteien wieder an die Macht kommen und dann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ein Szenario drängen, das wir in der Slowakei sehen. Ist das vielleicht so ein bisschen, dass Tschechien da auf die Slowakei schaut und versucht, diesen Weg zu verhindern, wo man eben auch jetzt durch die Kürzung von diesen Gebühren ganz viel Sparzwang auferlegen konnte?
Ja, wir beobachten das sehr sorgfältig. Wir haben diese Signale hier nicht so prägend, aber sicherlich gibt es hier eine großer Teil von Gesellschaft, die hinter uns steht. Also tschechischer Rundfunk ist die meistvertraute Medien hier in Tschechien. Aber es kann sich schnell ändern. Wir haben das gesehen in diesen Zeiten von, Sie haben das als populistische Regierungszeiten. Da gab es diese Versuche von damaligen Politikern, seine Anhänger ins diese Kontrollraten von Medien zu stecken. Viele Leute fühlen sich bestärkt mit dieser politischen Konstellation und machen viele Angriffe auf uns als Journalisten. Also zum Beispiel, ich habe jeden Tag oder Woche 10, 20 Hass-E-Mails bekommen mit der heutigen Regierung. Diese Leute haben ihren Mut verloren. Aber ich glaube, sie sind nicht weggegangen. Also vielleicht mit einer neuen, nicht so positiven politischen Konstellation können auch diese Stimme in Gesellschaft wieder lauter werden. Wir werden sehen.
Jetzt haben wir viel von Vertrauen gesprochen, auch gehört, wie vertrauenswürdig auf der einen Seite der Rundfunk ist, das Radio in Tschechien zum Beispiel. In Deutschland ist aber auch viel Vertrauen verloren gegangen. Stichwort RBB-Skandal, Veruntreuung von Gebührengeldern. Wie gehen wir damit um?
Unser Intendant sagt immer, das ist eine Krise, in der wir stecken. Und das ist vollkommen richtig. Und wir werden natürlich mit diesem Fehlverhalten, das schlicht und ergreifend jetzt ja final auch in Untersuchungsausschüssen gelandet ist, in verschiedenen Landesrundfunkanstalten in Verbindung gebracht. Ich würde gerne die Buchstaben des Wortes Krise durcheinander bringen und würde von einem Kairos sprechen, von einem Moment, wo wir jetzt den Rücken durchdrücken müssen und zeigen, was wir können, um unsere Glaubwürdigkeit zu belegen. Für die Menschen, denen wir gehören, öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt, wir gehören niemand anderem als den Bürgern und Bürgerinnen im Land. Diese Menschen, für die sind wir da. Und sie zu erreichen, wird die Probe sein aufs Exempel mit unserer Arbeit. Und darauf kommt es an. Ich törfe die Krisen, die Sie genannt haben, überhaupt nicht weg. Und die sind auch noch nicht weg. Und die sitzen tief in den Kleidern aller drin. Aber wie wir damit umgehen und wie wir, ich glaube, nach vorne gewandt auch möglicherweise die nächste Krise etwas anders gestalten, wenn sie dann um die Ecke kommt. Das wird ganz entscheidend sein, aber das ist ein Desaster, das immer noch anhält, gar keine Frage.
Michal Worecki, wie haben Sie zuletzt vor der Parlamentswahl in Bratislava getroffen? Das war im Oktober. Und da haben Sie gesagt, ich erinnere mich an Ihre Worte, Sie haben noch Hoffnung in der Misere. Sie haben gesagt, Fico steht vor dem Comeback damals, aber die Wirtschaft ist stark in der Slowakei, die Zivilgesellschaft ist stark in der Slowakei. Sie haben starke Medien, starke Zeitungen genannt. Jetzt ist Fico wieder gewählt. Er hat keine Mehrheit im Parlament, um wirklich die Verfassung zu ändern. Er hat keine Mehrheit, um das Wahlrecht zu ändern. Aber mit seinen anderen Vorhaben sehen wir, da geht er zügig voran und setzt das alles um. Haben Sie jetzt noch Hoffnung in der Misere für die Slowakei?
Auf jeden Fall. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und wir haben noch den Kampf gar nicht verloren. Ich glaube, wir sollen auch jetzt nicht aufgeben. Es ist tatsächlich eine demokratisch gewählte Regierung und die Slowakei ist trotz all dem immer noch ein Rechtsstaat. Wir erleben tatsächlich einen heftigen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit und auf die freien Medien, hauptsächlich auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Aber wir haben auch eine sehr starke Zivilgesellschaft. Wir hatten einen langen Winter, jeden Donnerstag eine Massendemonstration in Bratislava. Dann leider kam ein brutaler Attentat auf Robert Fico, also eine Art extreme Zuspitzung der ganzen Situation. Und seitdem, selbstverständlich, ist das Land immer noch unter Schock und auch viel ruhiger geworden. Also jetzt gerade gibt es keine Demos, weil man hat sich so eine Art geeinigt in der Opposition. Es braucht jetzt ein bisschen allgemeine Beruhigung in der Gesellschaft und vielleicht Entspannung dieser tatsächlich zugespitzten Aggression, die es im öffentlichen Diskurs gibt. Und ich glaube, dass es jetzt, nachdem dieses Gesetz, Mediengesetz, abgestimmt wurde im Parlament, ich erwarte wieder massenweise Proteste, weil das ist tatsächlich auch Angriff an die Öffentlichkeit, weil viele Menschen verstehen das als ihr Sender. Und zum Glück ist da Slowakei tatsächlich ein Beispiel dessen, dass Zivilgesellschaft schon viel erreichen kann. Aber ja, wir sind eine parlamentarische Demokratie und wir haben eine Regierungskoalition, die das ist die vierte von Robert Fico, aber das ist auch die inkompetenteste, die er hatte und die voller Hochstapler ist. Und wir hatten gerade Europawahl, SNS, also diese slowakische Nationalpartei, ich habe gerade diese zwei Vertreter genannt, Kulturministerin und Umweltminister, diese Partei hat 1,9% bekommen. Also diese Leute wollen unsere mediale Landschaft umbauen. Ich glaube, das wird die Öffentlichkeit nicht akzeptieren.
Da haben Sie die Hoffnung noch. Bartosz Wieliński, wie sehen Sie das jetzt in Polen, etwa ein halbes Jahr nach dem Regierungswechsel, besonders mit Blick auf die Pressefreiheit? Da wird ja zum Teil auch der jetzigen Regierung vorgeworfen, dass sie dieselben Mittel benutzt, um eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder aus den Klauen des PiS-Staates zu befreien. Wie sehen Sie das?
Nee, das ist ja absolut falsch. Das wurde ganz anders gemacht. Also ich möchte kurz an Michael anschließen. Also er sagte über inkompetente Menschen in der Regierung. Das klingt ja sehr, sehr polnisch. Also wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Also unsere Klimabeauftragten waren auch Klimaleugner. Aber wie das funktionierte in Polen? Also PiS hat sich vorbereitet, wie in Ungarn. Die Orban hat vor den Wahlen vor zwei Jahren auch gewisse Änderungen durchgesetzt, um Machtstrukturen zu konservieren, damit die Leute, die im Ministerien oder in staatlichen Institutionen saßen, nicht abwählbar würden. Ja, so hat der Orban gemacht und in Polen war das ähnlich. In vielen Institutionen hat man viele Gesetze geändert, um den Einfluss von PiS Gewähr zu leisten. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Rundfunkrat in Polen. Dort sitzt ein Mann, der heißt Maciej Świrski und er selbst bezeichnet sich als der Taliban der PiS-Partei. Und das, was er jetzt macht, er bestraft die freie, unabhängige Fernsehen und lässt beide Augen zu, wenn im bis nein Anstellte irgendwas rassistisch gesagt wurde oder jemand verspottet wird, Hass wird gestreut und so weiter. Das sieht er nicht. Und das Gleiche war mit Fernsehen. Der PiS hat beauftragt einen Nationalfernsehenrat, beauftragt für die Wahl der Geschäftsführer. Und der Rat hatte Amtszeiten. Der Präsident müsste irgendwelche Gesetzänderungen zustimmen, das würde er nicht tun. Also nach der verlorenen Wahl von der PiS im TVP läuft weiter die Propaganda. Die war antieuropäisch, antisozial sozusagen. Also man spreute einfach Hass, reiner Hass. Und das dürfte man nicht einfach tolerieren, dass im Lande Opposition durch staatliche Institutionen und öffentlich-rechtliche Institutionen Hass verstreute und ja, gegen die Regierung für eine andere Partei Propaganda machte. Das war untolerierbar, das musste aufhören. Und die Idee war, weil die Fernsehen offiziell eine Aktiengesellschaft ist, der Kulturminister als der Inhaber von, der neue Kulturminister, als der Inhaber von dieser, der Vertreter von Inhaber dieser Aktiengesellschaft, hat eine Entscheidung getroffen, Fernsehen einfach zu liquidieren. Und in diesem Fall, nach polnischer Gesellschaftsrecht, es ist möglich, einen Geschäftsführer zu wechseln. Und so ist das passiert. Und eines Tages um 11 Uhr, plötzlich wurde der Signal von Propagandasender unterbrochen. Und das war der 20. Dezember. Sofort begannen die PiS-Aktivisten und PiS-Politiker vor den Gebäuden von TVP zu demonstrieren. Aber dann der neue Kulturminister hat enthüllt, wie viel verdienten die wichtigsten Figuren im Fernsehen. Fast 1 Million Euro jährlich. Das kriegt man sogar nicht in Deutschland. Und wenn die Leute es erfahren haben, dass sie versuchen, die Leute zu verteidigen, die wirklich so viel Geld verdienten, ja, für Propaganda, für Lügen, für Hass, dass sie sind zu Hause gegangen und die Proteste sind auch beendet. Und jetzt sieht es so aus, dass die neue polnische öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert wie die deutsche öffentlich-rechtlich, also ist langsam, ein bisschen langweilig. also es ist ja anders. Es ist ja rein, sauber. Sie sprechen sehr, sehr langsam, damit die Leute, die in Provinz leben, die sind nicht besonders ausgebildet, die sein ganzes Wissen über Welt aus Fernsehen kriegen, dass sie das verstehen könnten. Fernsehen in Polen muss das Land entgiften. Land wurde mit der Propaganda für 8 Jahre vergiftet. Also, und deswegen braucht man jetzt eine sozusagen ja, Entgiftung, eine Therapie. Und deswegen ist das so manchmal langweilig, ja.
Ich wollte nur ganz kurz reagieren, dass ich das eigentlich anders sehe. Ich glaube, die wichtige Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen ist, mutig zu sein und bunt zu sein und auch tatsächlich das zu tun, was private Sender nie machen würden. Auch mit Avantgarde, mit Kunstausstellungen, mit wirklich progressiven Inhalten, die auch innovativ sind. Und das gäbe es nie in privaten kommerziellen Sendern, die hauptsächlich auf Gewinn orientiert sind. Also ich glaube, gerade kleine Sprachen, kleine Kulturen brauchen diese Unterstützung, weil auf der anderen Seite, und das ist das Spezifische an dem slowakischen Beispiel und das auch, was mir die größten Sorgen macht, dass ein Großteil der jetzigen Macht hat schon auf die klassischen Medien verzichtet, weil Desinformationsmedien reichen komplett. Also Robert Fico und seine Regierungsmitglieder kommunizieren hauptsächlich mit ihrer Wählerschaft über Telegram. Die kritischen Journalisten werden gar nicht mehr zugelassen zu den Pressekonferenzen. Die haben Hausverbot bekommen. Das heißt, ich glaube, das ist vielleicht die größte Aufgabe im 21. Jahrhundert, wie wir uns an dieser Gegenwart, die so komplex ist und so kompliziert, anpassen werden.
Und ich habe gelesen, in der Slowakei ist inzwischen Facebook das Medium, das man am meisten konsumiert, wenn man Nachrichten sucht. Frau Wenzin, Sie haben vorhin gelacht, als es um den langweiligen Journalismus in Polen ging.
Ja, ich musste ganz kurz sagen, dass man beim Deutschlandfunk zum Lachen nicht in den Keller geht. Wir können auch leicht und wir können auch.
Ja, aber wir können auch hart und wir können auch politisch. Und ich musste sofort auch daran denken, an das Wort Graubrot. Manchmal ist es ja auch das, was wir auch machen, was die Privaten in dieser Form nicht tun. Graubrotjournalismus, wir sprechen mit Politikerinnen und Politikern, wir nehmen die harten Themen an, aber wir sprechen natürlich auch mit den Populisten selber, mit AfD-Politikern. Und das ist auch hier, jedes Mal, wenn im Deutschlandfunk am Morgen wieder ein AfD-Politiker im Interview war, dann werde ich auch hier gefragt, muss das sein?
Frau Albers, man muss mit Populisten reden. Denn hinter diesen Populisten, die im Bundestag sind und in fast allen Landesparlamenten in Deutschland, stehen Menschen, die diese Populisten gewählt haben. Über die Analyse dieser Menschen, die die Wahl getroffen haben, können wir gerne reden und vor allen Dingen auch gerne streiten. Zur Hälfte sind das Glaubensschlichtheitsgiganten-Anhänger und zur anderen Hälfte sind es aber auch Protestwähler weiter, und anhalten. Und dass es mehr und mehr auch jüngere Menschen sind, ist zu beobachten und eine ganz wichtige Entwicklung von Wert. Aber wir sagen im Deutschlandfunk, auch mit diesen Schlichtheitsgiganten, die zum Teil ja wirklich die Zivilität unseres Landes in Frage stellen und auch zerstören wollen, müssen wir reden. Und wir müssen den Menschen, die uns zuhören, die uns lesen und uns sehen im Netz, Gelegenheit geben, sich darauf aufgrund dieser Präsentation und dieser Interviews sich selber ein Bild zu machen.
Ich möchte eine letzte Frage an Sie alle stellen, an die Runde, im Zuge unserer Deutschland-Radio-Denkfabrik. Das Jahresthema ist dieses Mal: Es könnte alles so schön sein, wenn. Was für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen Sie sich für Ihr Land? Was für eine Medienlandschaft und vielleicht auch, was brauchen Sie dazu? Bartosz Wielinski vielleicht als Erster.
Ja, so Medienlandschaft ohne politischen Einfluss und ohne Einfluss von Big Tech-Konzernen. Wir haben zwei Feinde, Politik und Google, Facebook, Meta und so weiter. Das sind die zwei großen Räder, die uns ja zerquetschen. Und wir brauchen Unterstützung, wir schaffen das nicht selbst. Und um dieses schöne Bild von meinem Land ein bisschen zu zerstören, ein bisschen, da würde ich sagen, dass die neue Regierung hat ja kein Interesse an Medien. Wir brauchen einen klaren Auftrag für die EU, diese Zukunftssache zu verhandeln, zu gestalten. Die Journalisten müssen geschützt werden und ohne Journalismus kommt diese Desinformation. China und Russland freuen sich, wenn sie in unsere Gesellschaften mischen könnten. Sie mischen überall, nicht nur in den Vereinigten Staaten oder Frankreich, Deutschland, auch in Polen, auch in Tschechien, auch in der Slowakei.
Michal Borecki.
Wünsche mir in der Slowakei tatsächlich basisdemokratische öffentlich-rechtliche Medien, wo die Mitarbeiterinnen deutlich mehr zu sagen haben und viel ernsthafter genommen werden. Das heißt, nicht nur die Führung entscheidet, nicht die Politik, sondern dass es über diese Zukunft nicht nur eine politische Debatte im Parlament, sondern eine gesellschaftliche Debatte geben wird. Und dann auch, ich wünsche mir sehr, dass wir viel mehr europäische öffentlich-rechtliche Medien als nur nationale. Ich könnte in meiner Kindheit deutlich mehr ORF gucken als heute, weil online ist das alles zugesperrt, auch wenn ich 3 Kilometer von der Staatsgrenze lebe. Ich kann viele Inhalte aus dem tschechischen Fernsehen nicht sehen in Bratislava, auch wenn Prag meine ehemalige Hauptstadt ist. Ich bin in der Tschechoslowakei geboren. Das heißt, ich wünsche mir viel mehr, dass wir Inhalte öffentlich-rechtlich teilen und auch vielleicht diese Sprachbarrieren überwinden, dass es vielleicht mehr wie Arte, Richtung Arte geht, wo mehrere Länder mehrere Sprachen miteinander senden, als jeder für sich selbst und jeder mit eigenen Problemen kämpft.
Birgit Wenzin.
Ich wünsche mir Neugier und Lust und ich wünsche mir das Wissen darum, dass es verdammt privilegiert ist, wie wir arbeiten können und wie Sie zum Teil arbeiten müssen.
Philipp Nerat.
Etwas mehr Geld und kein Wiederkehr von dieser politischen Tricke, aber hauptsächlich ein größeres Interesse in klassischer Berichterstattung oder diese kritische Berichterstattung. Was wir hier sehen können, dass viele Leute, hauptsächlich die jüngeren Leute, sind mit klassischer Berichterstattung müde oder sie verfolgen das nicht mehr. Sie suchen ihre Informationen im Internet, im Facebook oder so. Also ich wünsche mich, dass dieses Interesse für uns, für unsere Berichterstattung wächst.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen, für Ihre Kommentare. Vor allem auch für Ihre Impulse und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten die Diskussion. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Europa unter Druck. Eine Aufzeichnung vom 25. Juni. Die Moderation hatte Marianne Alweis.